Hallo, es ist wieder soweit. Rauschzeit. Wir sprechen offen über Substanzen, Konsum und psychische Gesundheit. Gemeinsam mit Menschen, die sich auskennen. Wir wollen uns informieren und Vorurteile abbauen. Und wir sind uns sicher, dass wir damit nicht alleine sind. Heute mit mir, Alexandra.
Und mit mir, Natalia.
Wir sprechen heute auch über Themen, die von manchen Menschen als belastend empfunden werden. Mehr Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wenn du dir unsicher bist, höre sie ein anderes Mal oder nicht alleine. Natalia, leg mal dein Handy weg.
Liebe Xandi, ich habe da tatsächlich zwei Handys von mir. Das ist ganz ungewohnt für mich, die jetzt wegzulegen. Ich stelle sie mal auf Flugmodus.
Ja, das wäre super, aber während der Podcastaufnahme wäre es wirklich blöd, wenn das Handy läutet.
Ich glaube tatsächlich, dass ich nach dieser Stunde gleich den Drang verspüre, sowohl auf mein privates Handy als auch auf mein Arbeitshandy zu schauen.
Ich bin mir sicher, mir geht's gleich. Weil es uns allen oft ein bisschen so geht, haben wir auch eine Expertin eingeladen. Das ist Julia Dier, Psychotherapeutin, mit der wir gemeinsam über unsere Mediennutzung reden wollen. Wir wollen etwas über das Handy reden. Wir wollen über verschiedene Mythen reden, die so rund um die Nutzung von Handy und Medien bestehen. Und ja, liebe Julia, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Magst du uns kurz erzählen, wer du bist?
Ja, du hast mich eh schon gut kurz eingeleitet. Ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit diesem Thema Mediennutzung, einerseits therapeutisch, also psychotherapeutisch im Rahmen der Sigmund Freud Privatuniversität, aber auch mit einem neu gegründeten Verein Ergon, der beschäftigt sich auch mit der Mediennutzung, mit der Mediensucht. Außerdem bin ich bei Safer Internet als Referentin tätig, wo ich immer wieder in den Klassen drinnen bin, mit den Kindern und Jugendlichen rede, was beschäftigt sie gerade so, also Stichwort Medienkompetenz, was sind gerade die News, was können wir machen, wo müssen wir aufpassen. Ja, das ist mein täglich Brot.
Du beschäftigst dich also mit Mediennutzung und machst Workshops zu Medienkompetenz. Darf ich dich mal ganz blöd fragen, welche Medien sind jetzt damit gemeint?
Ja, das ist eine gute Frage, weil wir immer von den Medien reden und auch von der Mediensucht, aber in Wirklichkeit heißt das ganz vieles. Vorrangig würde ich sagen, sind es eben Handy, Computer, Laptop, die Konsolen bei den Jüngeren auch ganz stark. Kann aber auch das klassische Fernsehen sein oder das Streaming. Medien sind im Prinzip auch Zeitungen, Printmedien, wobei uns das jetzt eher nicht so häufig begegnet in der Beratung, aber das fällt im Prinzip auch darunter.
Du hast jetzt als ein Beispiel von Medien das Handy auch genannt. Für mich ist es tatsächlich ganz normal und natürlich, dass ich irgendwie, seit ich 11 bin, ein Handy bei mir habe. Ich bin mit Social Media aufgewachsen und das gehört einfach zu meinem Leben dazu. Jetzt interessiert mich aber, macht oder kann das Handy tatsächlich krank machen?
Ja, das Handy kann schon krank machen. Das Handy kann aber uns auch nur Vorteile bringen. Das kommt ganz darauf an, wie wir es nutzen. Also die Dosis macht das Gift, wie man ja generell im Umgang mit der Sucht oft hört. Das trifft hier genauso zu.
Zum Thema Dosis beziehungsweise Zeit. Ich arbeite Vollzeit, 40 Stunden. Und das heißt, ich sitze in der Arbeit manchmal 8 Stunden am Bildschirm. Jetzt gibt es Arbeitnehmerinnenschutz, da gibt es Bildschirmpausen, aber trotzdem ist es so, dass ich dann schlussendlich das Handy neben mir liegen habe, bin erreichbar, sitze am PC und manchmal wechsle ich vielleicht auf ein Tablet oder auf ein Laptop, aber prinzipiell ist es Bildschirmzeit. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Bildschirmzeit in der Arbeit, wo ich 8 Stunden sitze, oder ob ich am Wochenende mit Freunden, Freundinnen am Gamen bin 8 Stunden und vor dem Bildschirm sitze?
Naja, deinem Körper ist es prinzipiell relativ egal, weil du sitzt den ganzen Tag. Ob du jetzt was Sinnvolles machst oder was nicht so Sinnvolles, wenn man das so betrachten will, ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass du dich bewegst, dass du eben auf deinen Körper hörst. Das ist die eine Seite. Das andere ist auch die psychische Komponente. Also arbeiten musst du, du wirst das nicht auf Papier machen können. Das spielt es einfach heutzutage nicht mehr. Aber wenn du dann deine restliche Freizeit auch noch vor den Medien verbringen würdest, dann wäre das eben nicht so ideal, sagen wir mal. Also das kann man sich jetzt schon denken. Und eben weil wir ja Menschen sind und wir brauchen Bewegung, wir brauchen unsere sehr vielen Schritte, wäre es jetzt sowieso mal gut, wenn wir was machen, was nicht mit dem Handy oder mit dem PC in Verbindung steht. Wenn wir vielleicht auch Leute treffen in echt, wir können natürlich auch telefonieren, aber es wäre einfach gut, dann noch Alternativen zu haben, gerade wenn man so einen Job hat und den haben heutzutage viele Menschen und werden auch noch mehr Menschen haben, wo man eh den ganzen Tag nur sitzt und sich eigentlich auch konzentrieren muss.
Macht es tatsächlich Sinn, dann im Privaten meine Bildschirmzeit einzugrenzen?
Ja, das finde ich schon, dass das Sinn macht.
Wenn wir schon beim Thema Bildschirmzeit sind, kann ich dann eine Zahl geben? Kann ich sagen, 2 Stunden am Tag sind okay, 4 Stunden am Tag sind schon ein Problem?
Das ist eine Frage, die kommt ja immer. Und ich muss zugeben, ich hasse sie, wenn sie kommt. Die kommen aber nicht drum herum. Also ich habe auch in Abstimmung mit Kollegen und da vieles zusammengetragen und bin jetzt vor allem auf so Elternabenden, habe ich einfach Referenzen zusammengetragen. Wobei jetzt, wenn wir jetzt von 16 plus sprechen, da sind wir dann schon auch im Erwachsenenbereich. Also das ist ein Alter, wo ich einfach selbstständig schon in der Lage sein sollte, mir meine Nutzungszeit einzuteilen oder mir Gedanken drüber zu machen. Realistischerweise liegt diese Zeit bei 4 Stunden plus. Ich habe auch, bevor ich hergekommen bin, selber nachgeschaut. Man kann immer ganz viel reden und dann selbst das gar nicht einhalten. Also meine eigene Handynutzungszeit liegt im Schnitt auch bei 3,5 Stunden und ich mache eigentlich fast nichts auf meinem Handy tatsächlich, aber zum Beispiel manchmal Skype ich mit Patienten oder ich schreibe dann kurz Mails und das läppert sich zusammen oder eben auch telefonieren, wenn mich jemand anruft.
Du hast uns jetzt eben deine persönliche Nutzungszeit irgendwie preisgegeben. Und wie ist das eigentlich? Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Gibt es ein zu viel an Nutzungszeiten oder einen vielleicht auch problematischen Konsum? Ist das ein Thema, das eher Jugendliche betrifft oder gibt es das auch bei Erwachsenen? Gibt es da irgendwie so einen Generationenunterschied?
Die Jugendlichen und jungen Menschen stehen da gerade medial sehr im Vordergrund, was diese Bildschirmnutzungszeit betrifft. Wobei ich persönlich finde, dass sich auch die bisschen Älteren, da rede ich jetzt von Leuten so bis Ende 50, 60, auch ziemlich massiv falsch einschätzen. Also die glauben, sie sind sehr wenig am Handy vor allem, sind es aber überhaupt nicht. Das hat sich bis jetzt noch jedes Mal bestätigt, wenn ich in ihrem Handy nachgeschaut habe nach der Nutzungszeit, also völlig falsch eingeschätzt. Bei den Jugendlichen ist es halt so, dass man da gesellschaftlich auch mehr unter Druck ist, gewisse Apps zu haben, gewisse Dinge zu nutzen. Das ist bei den Älteren jetzt weniger der Fall, aber die schicken sich dann oft über WhatsApp irgendwelche Videos oder irgendwelche Memes. Das schaut halt da anders aus oder über Facebook scrollen einfach irgendwas durch, wo es auch um nichts geht eigentlich. Aber im Fokus sind doch die jüngeren Leute.
Gibt es auch vielleicht einen Zusammenhang so zwischen der Pubertät, also ist es vielleicht auch in der Pubertät sozusagen unter Anführungszeichen normal, dass ich jetzt mehr mich mit dem Handy oder mit dem Internet beschäftige, weil ich dort ja auch sehr viele soziale Kontakte knüpfen kann, vielleicht auch erste Dating-Erfahrungen machen kann. Ist es in dem Alter vielleicht auch normal und gesund, dass ich digitale Medien verwende?
Ja, die digitalen Medien haben gerade für die Jugendlichen eine total positive Seite an und für sich. Also es geht ja darum, sich neu auszuprobieren. Ich kann ganz viel machen, ich kann mit meiner Identität spielen, ich kann mich verschieden darstellen auf den sozialen Medien. Ich kann auch Spiele spielen, wo ich verschiedene Charaktere ausprobiere, wo ich mein Aussehen verändern kann. Ich natürlich, es gibt ja auch Phasen im Leben, da will man ganz natürlich jetzt, ist auch normal, eher sich nicht mit den Eltern abgeben, da kann man sich auch mehr in die Medien zurückziehen, was bis zu einem gewissen Punkt jetzt auch gar nichts Tragisches ist.
Das klingt jetzt ein bisschen, als wäre ich uralt, wenn ich sowas sage, aber als ich in der Schule war, musste ich Erörterungen schreiben, ob das Handy jetzt was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Da wurde dann darüber geschrieben, wie wichtig das Handy ist, um Kontakt zu halten. Also man kann Familie, die beispielsweise in einem anderen Bundesland wohnt, die kann man jederzeit erreichen. Das ist jetzt natürlich ganz was anderes. Was jetzt eher der Punkt ist, als dieses Kontakthalten beim Handy, ist ständige Erreichbarkeit. Ständige Erreichbarkeit ist so ein Schlagwort, wenn es um Mediennutzung geht, also besonders bei der Handynutzung. Es ist aber auch Prokrastination und Langeweile etwas, das ich höre. Es ist auch FOMO, also Fear of Missing Out, sind so Begriffe. Wie hilfreich sind denn diese Begriffe? Kommen die bei dir in deinen Beratungen auf?
Es ist unterschiedlich. Es gibt Personen, die schauen ganz viel auf den sozialen Medien, was ja, psychische Erkrankungen betrifft. Die sind in diesen Filterbubbles drinnen sozusagen. Und da, wenn man da drinnen ist, da kommen viele Begriffe. Also die kommen teilweise mit Begriffen daher, die habe ich noch nie gehört und muss ich dann selber nachschauen.
Darf ich dich fragen, Filterbubble, was meinst du damit?
Die Filterbubble, das ist diese ganzen Apps, die haben ja die Algorithmen. Ich versuche das möglichst einfach zu erklären, so wie man es mir auch in einfacher Sprache erklärt hat. Und wenn ich jetzt immer nur nach Katzen suche, dann werden mir irgendwann nur mehr Katzen angezeigt und irgendwelche Dinge, die mit Katzen zu tun haben. Mir werden dann aber wahrscheinlich keine Luftmatratzen angezeigt, weil damit habe ich gar nichts zu tun. Das klingt jetzt alles nicht tragisch, wenn es um Katzen geht. Wenn es aber darum geht, dass wir lauter Ukraine-Krieg-Videos schauen, dann ist es schon ein Problem, vor allem, wenn wir noch sehr klein sind. Und das war halt zum Beispiel ein Problem, das mir sehr häufig begegnet ist, als dieser Konflikt aufgekommen ist. Die Kleinen, also in der Volksschule, haben sie auch TikTok teilweise schon oder dann halt Unterstufe, haben diese Videos gesehen, haben draufgeklickt, haben aufs nächste Video draufgeklickt und haben sich da, waren da quasi gefangen in dieser Filterblase, haben sich total gefurchten auch, sind aber nicht mehr rausgekommen. Wussten auch nicht, was kann man jetzt tun. Und da war es dann eben wichtig, Aufklärung zu leisten, dass man sagt, jetzt such ganz gezielt nach anderen Dingen, die du gerne magst. Das können jetzt Katzen sein, das können Luftmatratzen sein, das kann irgendwas sein, Fußball. Hauptsache, wir kommen von diesem Thema weg.
Ich finde das ganz spannend. Ich habe während der Pandemie, Ausnahmesituation, zum einen angefangen zu gamen mit Freunden und Freundinnen, also vielleicht ein anderes Thema für diese Folge. Aber was ich eben auch angefangen habe in der Pandemie, ist immer wieder aufs Handy zu schauen und habe dann wirklich immer wieder so ein bisschen die Nachrichten verfolgt und geschaut und gescrollt und habe dann irgendwann den Begriff Doomscrolling gehört. Und als ich dann diesen Begriff gehört habe, habe ich verstanden, was ich da mache. Das hat mir dann sehr gut geholfen, zum Verstehen, was ich mache und damit das Handy dann auch wegzulegen und zu sagen, na, das tut mir nicht gut. Kann dieses Warum mache ich etwas helfen? Macht es Sinn, danach zu fragen?
Ja, im Fall von Doomscrolling ist das schon so. Also Doomscrolling ist im Prinzip, wenn man halt ganz viel schaut und da gibt es ganz viel Negativität. Man hat es auch getestet, wie sich das auswirkt, dieses viele Scrollen von negativen Nachrichten. Und das kann wirklich auch dazu beitragen, dass Leute eher dann einen schlechteren Tag haben. Weil sie, ja, das schürt natürlich auch Ängste, wenn wir nur das Negative lesen und nicht in Schönbrunn ist wieder irgendein Tierbaby auf die Welt gekommen. Das ist, finde ich, schon ein bisschen ein gesellschaftliches Problem, weil einerseits es stresst die Leute sehr, viele sind ohnehin schon psychisch ein bisschen belastet. Dann kommt diese ganze Negativität und entweder drehen sie es ab und schauen es nicht, dann kommt aber oft so dieser Vorwurf, na, du hast ja keine Allgemeinbildung, du weißt ja nichts, was los ist in der Welt, das ist ja auch ganz furchtbar. Also man ist dann irgendwie da dazwischen gefangen, habe ich Allgemeinbildung, weiß ich, was gerade los ist in der Welt oder schütze ich mich selbst vor dieser Negativität?
Also wir haben jetzt eigentlich ganz viel über Inhalte sozusagen gesprochen, also das, was ich sehe zum Beispiel im Internet oder Social Media oder wie viel ich auch davon sehe, zum Beispiel von negativen Nachrichten, kann sozusagen auf meine psychische Gesundheit einfach eine Wirkung haben und dass es da vielleicht sinnvoll ist, sich auch zu fragen, was machen denn die Inhalte mit mir, die ich sehe. Was gibt es aber noch für andere Gründe, wieso ich vielleicht bestimmte Apps nutze und sollte ich die hinterfragen? Also wir haben jetzt ganz kurz Fear of Missing Out gehabt, ja. Ich kenne das schon noch von mir, von Instagram, dass das schon noch so eine Umgebung ist, wo man sich gerne mit anderen vergleicht. Man sieht so die heile Welt und auch diese Fear of Missing Out durch Instagram so bei mir manchmal verstärkt wird, weil ich die ganze Zeit sehe, was die anderen machen und was ich nicht alles verpasse. Sind das tatsächlich Gründe, die irgendwie bei Jugendlichen oder in deinen Beratungen vorkommen oder gibt es andere? Was sind so Motive?
Ja, oft kommt mir vor, gerade die Jüngeren, die folgen jemanden, weil andere Leute denen auch folgen. Also wenn wir uns jetzt zurückversetzen, bei uns ist das jetzt ein bisschen anders üblicherweise, aber die Kinder sind ja in der Schule und da sind sie in einer eigentlich Zwangsgemeinschaft, der sie nur schwer entfliehen können. Also sie sehen diese Leute in ihrem Klassenraum jeden Tag. Ganz viele Stunden. Das sind wie ihre Arbeitskollegen, nur noch extremer. Und wenn die jetzt alle über irgendeinen Influencer reden und man kennt den nicht, dann ist man halt irgendwie ausgeschlossen. Und so folgen die dann Leuten, die sie vielleicht gar nicht so interessieren. Und ja, so entsteht das. Da, eben wie gesagt, da bin ich jetzt bei den Jüngeren. Was ganz Natürliches für uns ist, unabhängig vom Alter, das ist dieser sogenannte Aufwärtsvergleich, von dem du vorher gesprochen hast. Das heißt, wir vergleichen uns viel, aber eigentlich immer nur mit den Leuten, die was besser können, die entweder schöner sind, erfolgreicher sind, reicher sind oder ja, einfach besser. Und das macht es natürlich schwierig. Und die zeigen, was viele leider immer noch nicht wissen, und das ist mir immer ein großes Anliegen in meinen Workshops und Vorträgen, dass ja diese ganze Welt total gestellt ist. Das ist ja eine Scheinwelt. Manche sind schon sehr offen, das sieht man aber auch gleich, also als Erwachsener. Und viele, die inszenieren das halt extrem. Alles ist immer super duper rosig, sie sind nur happy und man glaubt halt dann, das ist normal und wieso hat man selber nicht so ein Leben? Und das führt zu einem enormen Frust. Die sehen natürlich auch immer super gut aus, sie stehen auf und sind geschminkt und was weiß ich was. Also man fragt sich, wie die geschlafen haben. Ich schaue ganz anders aus in der Früh. Und die Kinder verstehen das aber nicht. Und wenn man die nicht aufklärt, dann bleibt ja dieses Gedankengut, bis sie irgendwann erwachsen sind. Und dann sind sie erwachsen und glauben, ja, so schauen die Leute aus. Oder ich gehe da auch immer ganz gern weiter. Also Stichwort Pornografie ist einfach was, was uns mit der Mediensucht oder bei den Mediensüchtigen sehr häufig begegnet am Rande. Und auch so diese Vorstellung von Sexualität, wenn man wirklich mal mit den jüngeren Jugendlichen, sage ich, redet, ist manchmal auch erschreckend. Also da fehlt ein bisschen die Info, einerseits wie man Sex praktizieren kann, andererseits auch, was das Körperbild betrifft. Also manche glauben wirklich, diese Darsteller oder Darstellerinnen haben vielleicht eine Operation gehabt und sonst schauen die so aus. Also überhaupt kein Bewusstsein für Realität zum Teil vorhanden.
Das heißt, wir haben jetzt zum einen darüber geredet, dass die negativen Nachrichten belastend sein können, aber dass auch diese überhöht positive Darstellung von dem Leben von einer InfluencerIn, von DarstellerInnen, dass das auch belastend sein kann für mich.
Ja, auf mehreren Ebenen, also je nach Person kann das unterschiedlich belastend sein. Dass ich glaube, ich kriege überhaupt nichts so gut hin, egal was ich mache. Aber ganz oft ist es, das hat früher mehr die Mädels betroffen, jetzt immer noch, aber die Burschen holen das sehr auf mit diesen Körperwahrnehmungsstörungen. Und da gab es jetzt, habe ich bei Sefa Internet wieder eine neue Untersuchung von dem Jahr mitbekommen, dass 28% der, ich glaube es waren die 11- bis 14-Jährigen, schon über eine Schönheitsoperation nachgedacht haben, was eigentlich total erschreckend ist in dem Alter, weil einem das schon so mitgegeben wird und sie drehen einem ja auch schon Anti-Aging-Cremen an mit unter 20. Und das ist aber auch die Welt, in der wir gerade leben, wo es wichtig ist, dass wir gerade den Jüngeren sagen, hey, hinterfrag das einmal, für was brauchst du eine Anti-Aging-Creme?
Ist das dann diese Medienkompetenz, von der du deinen Workshops
hast? Das fällt in Medienkompetenz hinein. Da fällt vieles rein. Da fällt der Umgang mit Fake News hinein. Also die sozialen Medien ist natürlich ein Riesenthema. Gerade auch mit den künstlichen Intelligenzen, was sich da gerade tut.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Medienkompetenz beschäftigt sich eigentlich mit allen möglichen Anwendungen im Internet und wie ich damit umgehen kann, wie ich Inhalte vielleicht erkennen kann, zum Beispiel KI, großes Thema, aber auch wie ich wahrscheinlich Anwendungen sicher nutzen kann. Was sind da noch für Themen?
Boah, das ist ein riesiges Feld und ich finde es immer so lustig, weil wir reden ja von Medienkompetenz und jetzt geht die Schule wieder los und ich werde dann in 2 Wochen wieder meine ersten Workshops haben. Und gerade am Schulanfang denke ich mir manchmal, boah, ich habe auch keine Ahnung von diesen ganzen Sachen, weil sich nämlich innerhalb von diesen 2 Monaten so viel tut und ich versuche eh immer dran zu bleiben, aber es ist ein Wahnsinn. Also man muss wirklich so up to date sein und sich immer weiterbilden, weil das entwickelt sich so rasend schnell.
Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen. Informieren zu diesen Themen kann man sich ja auf eurer Seite Safer Internet.
Ja, Safer Internet hat wirklich ganz eine tolle Seite. Super viele Gratismaterialien, die kann man sich auch bestellen. Ist auch kostenlos, wird das geschickt. Das ist für Schüler, also Kinder, Schüler, Jugendliche, Eltern, Pädagogen. Dann gibt es auch noch ClickSafe, das ist eine deutsche Seite, die kooperieren auch, die sind auch sehr gut. Also da gibt es viele Videos und wichtig ist, dass man sich halt interessiert für was die Freunde machen oder was die Kinder machen, je nachdem, wenn man merkt, die haben ein Problem. Weil es ist oft so, wenn jemand dann wirklich abrutscht in ein Suchtverhalten oder zumindest in einem hochproblematischen Verhalten drinnen ist, ist es oft schwierig, mit der Person über irgendwas anderes zu reden. Also man muss sich ein bisschen auskennen in diesem Spiel oder in dieser App oder was auch immer, damit man überhaupt ins Gespräch kommt. Und das ist immer wieder eine Challenge, auch für mich, weil ich habe ja die Leute dann bei mir sitzen und man glaubt und man kennt alles und man kennt gar nichts. Also es gibt wirklich Milliarden von Spielen und was weiß ich was.
Das heißt, es gibt sehr viel, aber Medienkompetenz kann man auch lernen.
Liebe Julia, du hast jetzt schon öfter heute bei den unterschiedlichsten Themen, ob das das Handy war oder auch der Computer war, schon noch ein bisschen von Sucht gesprochen oder von Mediensucht gesprochen auch. Wir reden ja in Rauschzeit in unserem Podcast eigentlich immer über Substanzen, Substanzkonsum. Heute reden wir plötzlich über das Handy, über den Computer oder das Tablet. Das sind ja eigentlich Verhaltensweisen. Kann man von Verhalten süchtig werden? Was ist denn eine Verhaltenssucht?
Das Gute ist, wenn man sich dann schon ein paar Folgen angehört hat von euch, es ist ganz was Ähnliches. Also tatsächlich gibt es jetzt so auf den ersten Blick nicht so viele große Unterschiede. Also diese klassischen Symptome, die sind sehr ähnlich. Der Kontrollverlust steht natürlich genauso im Vordergrund wie bei den anderen Suchtformen, die Toleranzentwicklung. Die Leute ziehen sich sehr stark zurück. Das steht nochmal mehr im Vordergrund bei der Mediensucht als bei anderen Suchtformen. Also wirklich ein starker sozialer Rückzug.
Und du hast ja schon eben ein paar sozusagen Symptome angesprochen. Ja, ganz oft fällt ja auch sozusagen der Begriff Leidensdruck. Wenn ich 8 Stunden pro Tag vorm Computer sitze, ja, und aber keinen Leidensdruck empfinde, ja, ist das dann schon krankheitswertig? Oder ab wann erkenne ich das an mir, dass ich tatsächlich zu viel Zeit mit diesen Medien verbringe?
Ja, der Leidensdruck ist wirklich ein guter Punkt, weil die Jugendlichen haben eigentlich selten Leidensdruck. Also wirklich, das ist ein Gefühl, das haben die noch nie gespürt, wenn die bei uns landen. Die Eltern haben aber schon einen riesigen Leidensdruck. Üblicherweise kommt er ja irgendwann mit der Zeit, mit der Suchterkrankung. Manchmal kommt er auch bei den Jugendlichen, aber der äußert sich dann eher ein bisschen anders. Zum Beispiel, sie bleiben sitzen in der Schule und dann gibt es daheim Schwierigkeiten. Das ist ihr Leidensdruck. Aber nicht der, dass sie nicht wegkommen vom Handy. Das würde ihnen gar nicht einfallen, sondern das ist ja das, was sie die ganze Zeit machen. Der Leidensdruck ist auch eher da, wenn man ihnen das Handy wegnimmt oder das Internet abstellt. Da ist so ein bisschen die Frage auch, wie tut man da? Soll man es ihnen wegnehmen? Soll man es ihnen nicht wegnehmen? Ich bin jetzt eher nicht für wegnehmen komplett. Also am Abend, ja, kann man es, wenn die Kinder noch klein sind, wegnehmen. Aber später ist es gescheiter. Es sagt vielleicht jeder im Haus, okay, ich lege mein Handy, wir legen die alle gesammelt wohin, dass nicht nur immer das Kind oder der Jugendliche das machen muss, sondern jeder in der Familie hat da die gleichen Regeln. Dann wird es auch einfacher, dass man mitmacht, also dass die Kinder mitmachen. Und die Vorbildwirkung ist natürlich auch gegeben.
Sind wir jetzt eigentlich alle mediensüchtig und abhängig?
Das ist eine gute Frage. Es ist ja ein wichtiger Punkt, diese gedankliche Beschäftigung. Also auch das kenne ich jetzt gerade von den jüngeren Kindern, die sind schlimm quasi, sagen sie, ja, ich war schlimm, jetzt hat mir die Mama das Handy weggenommen. Die haben dann eine Woche kein Handy, sind aber gedanklich nur bei ihrem Handy. Also wurscht, was sie machen, sie denken sich, wer postet jetzt gerade was in die WhatsApp-Gruppe, also Schlagwort Fear of Missing Out, Angst, was zu verpassen in dieser Gruppe. Oder was können sie verpassen oder wie viele Münzen, Währungen, was auch immer in einem Spiel verpassen sie jetzt in dieser Woche, wie viele Turniere, wie viele Rewards oder was weiß ich was man alles gewinnen kann. Und das ist eigentlich das, finde ich, das größere Problem, wenn einen das so beschäftigt, als dass man wirklich aktiv die Apps nutzt oder die Spiele.
Das heißt, diese gedankliche Beschäftigung, wenn ich mein Handy, meinen Computer weglege und trotzdem die ganze Zeit daran denke, das könnte auch so ein Zeichen sein für ein suchtartiges Verhalten. Wir haben jetzt viel eben über einerseits Inhalte, also einerseits Inhalte im Internet gesprochen, die sich vielleicht negativ auf mich auswirken können und auch eben über Mediensucht, also Anzeichen, wie ich das ein bisschen erkennen kann bei mir. Ich würde jetzt die Gegenfrage gerne noch stellen. Und zwar, gibt es einen guten Medienkonsum und wie wird der ausschauen?
Ja, ein guter Medienkonsum ist, glaube ich, ein halbwegs regulierter, wenn man immer wieder drauf schaut. Das ist ja kein Problem, wenn man will ja oft auch was wissen. Weiß ich nicht, man liest jetzt was, zum Beispiel in der Straßenbahn irgendeine Werbung und denkt sich, cooles Restaurant, da will ich auch hin und dann schaue ich danach. Also dafür ist es ja auch super, oder ich würde wahrscheinlich immer noch irgendwo in Wien herumirren, wenn ich nicht mit Google Maps hergekommen wäre. Ich kann telefonieren, ich habe selber eine Zeit im Ausland gelebt und bleibe mit den Leuten in Kontakt über die sozialen Medien und das ist was ganz was Tolles, aber wir können es auch übertreiben. Also wie gesagt, was wir daraus machen, das liegt an uns selbst und unseren Vorbildern auch ganz stark.
Also es gibt auch die guten Seiten.
Auf jeden Fall, das muss man ganz klar positiv hervorheben.
Ja gut, dann nehmen wir unsere Handys wieder raus und beenden diese Podcast-Folge. Ich glaube, das ist kein gutes Ende.
Es war schön, mit euch geredet zu haben. Das war wahrscheinlich jetzt das letzte Gespräch, nachdem die Handys draußen sind.
Wir können jetzt darüber reden, wie es mir ging, diese eine Stunde ohne meinem Handy.
Und wie ging es dir, Natalia? Warst du gut unterhalten?
Tatsächlich war ich gut unterhalten. Danke, liebe Julia. Ich glaube, das liegt an dir und dass ich sehr gerne zugehört habe. Ich habe tatsächlich nicht an mein Handy gedacht, obwohl es vor mir liegt. Also ich hatte jetzt keinen Drang, es zu benutzen.
Es rauscht weiter. Hör in die nächste Folge rein und besuch uns gerne auf Instagram @rauschzeit- oder @darüberredenwir. Reden hilft. In Wien ist die Sorgenhotline Wien für jede Art von Sorgen zwischen 8 und 20 Uhr erreichbar. Notier dir die Nummer 01 4000 53 000.